Ich möchte mit euch heute über eines der schlimmsten Gifte für geistliches Leben nachdenken. Die Bibel nennt sie manchmal die Habgier oder manchmal sagt sie auch, oder übersetzt ist das vielleicht die übertriebene Liebe zu Geld und Besitz. Jesus spricht sehr, sehr oft darüber und Paulus bezeichnet sich sogar in einem seiner Briefe als eine Wurzel allen Übels. Und er sagt, Habgier ist Götzendienst. Ja, man kann nur Gott dienen oder der Habgier oder der übertriebenen Liebe zum Geld. Und selbst ganz viele christliche Denker sagen, dass für unsere westliche Christenheit heute nicht, ich sag mal, der Islam oder irgendwelche anderen Philosophien oder Ideologien das Gefährlichste sind, sondern Materialismus, Wohlstand und Habgier. Und das Paradoxe daran ist aber wiederum, die Bibel sagt es ganz oft, wie schwierig, wie gefährlich diese Habgier ist, wie gefährlich für geistliches Leben diese übertriebene Liebe zum Geld ist. Das Paradoxe daran ist aber, ich bin jetzt so seit 8,5 Jahren in so einem pastoralen Dienst unterwegs. Und ich habe das ab und an, dass Menschen zu mir kommen und sagen, boah, ich hab damit eine Herausforderung. Manche beichten sogar mir etwas. Und mit manchen Leuten spreche ich darüber, hey, wie kannst du dein Leben in dem und dem Bereich, ich sag mal, wieder in die Spur bringen? Wie kannst du da das sicherstellen, dass du da Gottes Wege gehst? Aber es ist kein einziges Mal jemand zu mir gekommen und hat gesagt, Till, ich muss das bekennen. Ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwie gierig bin. Ich habe so das Gefühl, dass Geld und Besitz in meinem Leben eine zu große Rolle spielen. Und das finde ich irgendwie überraschend. Die Bibel warnt so sehr dafür vor, aber zumindest zu mir ist noch niemand gekommen. Und ich merke das auch, wenn ich mit meinen Freunden manchmal spreche, dann machen wir uns durchaus Gedanken, wie können wir in dem und dem Bereich ein Stück weit mehr Jesus nachfolgen? Wie können wir mehr seinen Gedanken nachfolgen? Aber wir reden nie darüber, nie, ob Geld, ob Besitz, ob Materielles in unserem Leben eine zu große Rolle spielen. Und für mich hat es lange gedauert, zu entdecken, dass dieses Thema in meinem Leben eine Rolle spielt. Es hat lange gedauert, zu entdecken, dass hinter den schlimmsten Streitereien, auch zu den ersten großen meiner Ehe, nicht nur Verantwortungsbewusstsein im Bezug auf Finanzen steckt, sondern das irreführende Vertrauen, dass angespartes Geld mir eine Sicherheit gibt, in dem Chaos des Lebens zu bestehen. Und wisst ihr was, so in den dunklen Bereichen meiner Seele, da lasse ich euch jetzt kurz mal reinschauen, da frage ich mich manchmal, was ich mir kaufen würde und was ich besitzen würde, wenn ich nicht wüsste, was andere kaufen und besitzen. Ich frage mich manchmal, welchen Einfluss du und das, was du hast, darauf hat, was ich habe. Ich frage mich manchmal, was ich haben wollen würde, wenn ich nicht wüsste, was viele andere besitzen. Und ich frage mich manchmal, wie viel Geld ich gespart hätte, wenn ich nicht wüsste, wofür du dein Geld ausgibst. Und in den ganz tiefen Abgründen meiner Seele frage ich mich manchmal, was ich geben würde an Menschen, die weniger haben, wenn ich nicht wüsste, was die Menschen haben, die mehr haben als ich. So, genug dieser komplizierten Gedankenspiele. All das zu wissen, wie andere und auf das zu schauen, wie andere kaufen, was sie haben, das macht mich oft unzufrieden. Und das führt mich regelmäßig, immer wieder, entweder sozusagen in Gedanken an den Abgrund des finanziellen Ruins oder es bringt mich dazu, mein Geld zu horten, es in Mauern einzuschließen, weil ich denke, dass dieses Geld mir Sicherheit und Ordnung im Chaos des Lebens bringt. Und ich weiß um die Macht dieses Giftes in meinem Leben. Ich weiß um die Macht der übertriebenen Liebe zu Geld und zu Dingen, die in mir drin ist und die mich manchmal versucht. Ich weiß nicht, wie es dir gerade so geht. Manche von uns bereuen es vielleicht, sich nicht vorher genauer informiert zu haben, um welches Thema es an diesem Sonntag geht. Dann wärt ihr vielleicht wie manche andere zu Hause geblieben. Manche waren so clever, ihr habt leider Pech gehabt. Ja. Manche von euch wappnen sich vielleicht innerlich schon mit Argumenten, wo man so sagt, okay, ja, aber ich weiß ja, ich bin ja okay. Und manche von euch sagen sich vielleicht auch zu Recht, das ist für mich kein Problem im Moment. Manche von euch sagen sich vielleicht auch, ich bin voll neu hier. Ich schnupper hier nur mal rein in diese ganze Sache mit Glauben und Jesus und so weiter. Und wir freuen uns von Herzen, dass du da bist. Und wir schauen uns heute einen Text von Jesus an, der im Zentrum seiner berühmtesten Predigt steht. Und Jesus hat diese Predigt primär für Menschen gehalten, die schon sich entschieden hatten, ihm nachzufolgen und ihr Denken, ihr Handeln von ihm prägen zu lassen. Wenn du also noch kein Christ bist, wenn du sagst, ich gucke mir das jetzt alles mal in Ruhe hier an, dann kannst du total entspannt sein, dann bist du vom Haken, ja? Und dann guckst du das an und wenn du sagst, boah, dieses Prinzip, das könnte mir vielleicht helfen im Umgang mit meinen Finanzen, dann darfst du das gerne kostenlos behalten. Und vielleicht so als Challenge, damit du dabei bleibst, vielleicht hat dich jemand eingeladen, der hier schon mit dazu gehört, dann kannst du mal gucken, wie der sich in seinem Leben so macht mit dem Thema Geld und so. Ja? Also lasst uns mal in das Zentrum der Bergpredigt schauen, Matthäus 6, die Verse 19 bis 34. Dort sagt Jesus Folgendes: Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Markus, würdest du für mich klicken? Danke. Wenn sie aber durch Neid oder Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, wenn das Licht in deinem Innern erloschen ist? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Und was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich und dafür ein, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich habe drei Gedanken dazu. Ich hatte erst zwei, aber ich habe gedacht, es braucht immer drei. Was muss man unbedingt vorher sagen, ja, bevor man diesen Text jetzt auf sich wirken lässt? Warum ist die Liebe zum Geld so gefährlich? Und wie kann man der Liebe zum Geld entkommen? Und diese Vorbemerkung dreht sich um das, was einem meistens durch den Kopf rattert. Oder es ist auch ein bisschen ein Spiegel von den Gesprächen, die man manchmal nach dem Lesen und Hören dieses Textes hat. Also was muss man unbedingt vorher sagen? Mir selber kommen oft, wenn ich diesen Text lese, so ganz typische Fragen und Einwände. Und ich habe mal versucht, oder ich habe sehr viel in Kommentaren gelesen und da fangen die auch oft an, so die klassischen Einwände erstmal zu entkräften. Und ich habe euch ein paar Bemerkungen aus dem Kommentar von einem der größten Prediger und Theologen des 20. Jahrhunderts mitgebracht, dem Briten John Stott. Der schreibt in seinem Kommentar zur Bergpredigt: Jesus verbietet nicht, dass wir Privateigentum besitzen. Das ist auch sonst nirgendwo in der Schrift verboten. Er verbietet nicht, dass wir Vorsorge treffen. Ja, zum Beispiel in Form von einer Lebensversicherung oder überhaupt von manchen Versicherungen. Im Gegenteil, wir sehen das auch in den Sprüchen, schon im Alten Testament. Da wird die Ameise gelobt dafür, dass sie so klug vorsorgt. Und im Neuen Testament sagt Paulus auch, wer sich nicht um seine Familie kümmert, der ist schlimmer als ein Ungläubiger. Also der schlimmer als jemand, der sich ganz und gar nicht um andere Menschen schert, sozusagen. Jesus verbietet uns nicht, dass wir die guten Gaben genießen, die unser Schöpfer geschaffen hat. Also du darfst das Gute genießen, was Gott dir schenkt und dir durch die Frucht deiner Arbeit gibt. Jesus sagt ja auch nicht, dass wir nicht arbeiten müssen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Jesus sagt auch nicht, dass er alle schon versorgen wird, die auf ihn vertrauen. Sondern ich glaube, dass wir trotzdem in der Verantwortung sind, Menschen zu helfen, denen es schlecht geht. Und Jesus sagt auch nicht, dass Gläubige niemals in existenzielle wirtschaftliche Nöte kommen. Denn Jesus hat zu diesem Moment, wo er diese Worte ausspricht, schon den Schatten des Kreuzes gesehen und das größte Leid, das ihn betreffen wird. Kurz gesagt, kann man vielleicht zu diesem Text sagen, es geht nicht so sehr darum, ob du Geld hast, sondern es geht darum, ob das Geld dich hat. Es geht nicht darum, ob du arm oder reich bist, denn das ist je nachdem, in welchem Blickwinkel oder von welchem Blickwinkel aus und aus welchem Land auf der Welt du auf irgendjemand anders guckst, manchmal zum Teil ziemlich relativ. Es geht darum, welche Rolle Geld und Besitz in deinem Leben spielen. Es geht nicht darum, ob du Geld hast, sondern es geht darum, ob das Geld dich hat. Ende der Vorbemerkung. Warum ist die Liebe zum Geld so giftig für dein geistliches Leben? Jesus sagte ja, häuft in der Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Wie gesagt, Jesus verbietet es nicht, dass wir Vorsorge treffen. Er verbietet nicht, dass wir die guten Dinge, die Gott uns schenkt, genießen. Aber er verbietet es, dass wir selbstsüchtig Wohlstand anhäufen. Und dass wir unsere Augen vor den Nöten der unterprivilegierten Menschen in dieser Welt verschließen. Denn er sagt es hier, ja, wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Er sagt, dass Geld und Besitz das Potenzial haben die Attraktivität, die Macht, dass sie uns besitzen wollen. Und Geld und Besitz sind ein schlechter Herr. Sie sind ein gutes Geschenk, aber sie sind ein schlechter Herr in unserem Leben. Jesus sagt, dass wir stattdessen Schätze im Himmel sammeln sollen. Und es wäre irgendwie cool, wenn er ein bisschen besser erklären würde, was das eigentlich sein soll. Das heißt, da muss man irgendwie mal so über die ganze Bibel scannen und ich habe nur so 5 ganz allgemeine Sachen rausgesucht. Ja. Sicherlich gehört dazu, dass wir im Glauben wachsen, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir unseren Nächsten lieben, dass wir geben und dass wir das Evangelium in Wort und Tat weitersagen. Und das ist im Prinzip ja auch alles verständlich. Ja. Im Prinzip würde man wahrscheinlich sagen, ja, so übertriebener Materialismus, irgendwie schwierig. Aber warum warnt die Bibel so martialisch vor dieser Liebe zum Geld? Warum sagt Paulus zum Beispiel im Timotheusbrief, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der nur alles erdenklich Böse hervorwächst. Und Jesus erklärt das dann im Folgenden mit einem Wortspiel. Da sagt er, aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Manche sagen auch, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Also die Idee ist, du findest dich zurecht und durch dich scheint Licht. Ja? Du findest dich im Leben zurecht, du kannst geistlich beurteilen, was los ist. Aber er sagt, wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichtes in dir nur Dunkelheit ist? Also er sagt, wenn dein Auge getrübt ist durch Habgier und Neid, dann kommt von diesem Licht, von dem Guten, was Gott gibt und womit er dir Orientierung will, gar nichts mehr in deinem Leben an. Nicht nur im Bereich Geld und Finanzen, sondern überhaupt nicht mehr. Manchmal denke ich so, naja, also ich komme vielleicht mit diesem einen Thema in meinem Leben nicht klar, dann habe ich vielleicht da so keine Klarheit, aber bei den 95% sozusagen schon. Aber Jesus sagte ja, Habgier und Neid haben das Potenzial, dein ganzes Leben zu verfinstern. So, dass du überhaupt keinen geistlichen Durchblick mehr hast. So, dass du in geistlicher Dunkelheit nicht nur im Bereich Geld, sondern in allen Bereichen deines Lebens herumtappst. Also er sagt, wenn dein Auge dunkel ist, dann verdunkelt es nicht nur dein Auge, sondern es führt dazu, also wenn dein Auge durch Neid und Habgier getrübt ist, dann führt das dazu, dass Dunkelheit generell herrscht. Ihr werdet das Gift gleich riechen in den ersten Reihen. Jesus sagt, wenn wir geistliche Sehkraft haben, wenn unser Auge nicht getrübt ist durch Neid und Habgier, dann wird unser Leben voll Sinn und Schwung sein. Dann haben wir die Kraft zu unterscheiden und zu sehen, was im Leben los ist. Aber wenn unser Urteilsvermögen durch die falschen Götter des Neids, der Habgier und des Materialismus getrübt wird, dann gerät unser ganzes Leben in die Finsternis und wir können uns nicht mehr orientieren. Das ist ein krasses Bild, oder? Ich glaube, dass das mit ein Grund ist, warum diese Sünde der Habgier so selten zugegeben wird. Weil es Menschen gibt, die schon so drinstecken, dass man das gar nicht mehr sieht. Und es kommt dann auch noch dazu, das ist nicht nur so, dass das eigene Auge getrübt ist und dass man das vielleicht nicht mehr so richtig feststellt. Das Problem ist ja auch, dass das so schwer festzustellen ist. Wir reden ja höchst selten darüber, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Gespräch mit Freunden darüber geführt habt, wo man vielleicht so überlegt, hey, sag mal, wie können wir denn gut auf unser Herz aufpassen, dass wir nicht gierig werden? Und das ist auch so schwer zu messen. Wisst ihr, beim Ehebruch weiß man in der Regel, dass man das tut. Ja, die allerwenigsten begehen Ehebruch und sagen danach, oh, ich wusste gar nicht, dass das nicht meine Frau oder mein Mann ist. Aber Jesus sagt hier, die Gier hat das Potenzial, unser Sehvermögen so zu trüben, dass wir nicht mehr klar sehen im Leben. Und dass wir nicht mehr erkennen, ob wir habgierig sind. Und dann spitzt er das noch einmal zu, indem er sagt, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Und er meint damit nicht, dass man nicht zwei Arbeitgebern dienen kann, das kann man natürlich. Das ist Wort, was hier für Herr steht, bedeutet im Endeffekt jemand, dem man sich voll und ganz ausliefert. Er sagt dann, wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich finde es ziemlich krass, was Jesus sagt. Und in mir kommen so zwei Fragen auf. Die eine Frage ist so, bin ich vielleicht auch so ein bisschen habgierig? Und so ganz, ganz hypothetisch, falls ja, wie werde ich das los? Also wir können ja mal ganz hypothetisch drüber sprechen. Ich glaube, dass es heute Menschen in diesem Raum gibt, die durchaus eine Herausforderung mit dem Thema haben. Ich glaube, dass es auch Leute in diesem Raum gibt, die einen ganz gesunden Umgang mit dem Thema haben. Gerd und ich haben uns im Vorfeld dieses Gottesdienstes intensiv beraten und wir haben mal so eine Liste von Leuten gemacht, von denen wir dachten, dass sie damit ein Problem haben. Aber Thomas hat es uns verboten, die vorzulesen. Das war ein Scherz, okay? Wir lesen sie natürlich vor. Nein, Spaß. Wenn du rausfinden möchtest, welche Rolle Geld und Besitz in deinem Leben spielen, dann möchte ich dir einfach ein paar Fragen mitgeben, die ich für mich persönlich als hilfreich empfunden habe. Es kann sein, dass du sie anmaßend findest oder sagst, kann ich gar nichts mit anfangen, dann lass die aus und nimm die Teile der Frage mit, die dir vielleicht helfen können, okay? Erste Frage. Wovon träumst du? Wo gehen deine Gedanken hin, wenn du Zeit hast? Siehst du dich eher so mit neuen Besitztümern? Oder träumst du davon, wie du mehr gibst? Träumst du davon, mehr zu besitzen für deine eigenen Zwecke? Oder träumst du vielleicht davon, mehr zu besitzen, um großzügig zu sein? Also erste Frage, wovon träumst du? Zweite Frage, was würden die Menschen, die dich lieben, über die Rolle von Geld und Besitz in deinem Leben sagen? Was würden vielleicht, wenn du welche hast, deine Kinder sagen, welche Rolle Geld in deinem Leben spielt? Oder dein Ehepartner? Oder die Menschen, die dich wirklich gut kennen? Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, der eigentlich so von sich dachte, ich sage doch immer, dass Geld nicht das Wichtigste in meinem Leben ist. Oder überhaupt nicht das Wichtigste im Leben ist. Und er hatte ein ganz komisches Gespräch mit seinem Sohn, weil sein Sohn zu ihm sagte, Papa, ich weiß doch, dass es für dich sehr, sehr wichtig ist, ein gutes Gehalt zu verdienen. Und der Mann war total überrascht davon, dass sein Sohn so von ihm gedacht hat. Und ich musste so darüber nachdenken. Manchmal checken unsere Kinder oder die Menschen, die uns wirklich gut kennen, die checken, dass es manchmal einen Unterschied gibt zwischen dem, was wir sagen und zwischen dem, was manchmal so durch uns durchfließt, ja, durch unsere Emotionen. Also was würden die Menschen, die dich lieben, über die Rolle von Geld und Besitz in deinem Leben sagen? Das Dritte, was ist für dich Sicherheit? Was würdest du sagen, wenn vielleicht deine Kinder zu dir kommen würden und sagen, Mama, Papa, ich habe den Eindruck, dass Gott möchte, dass ich Missionar werde. Ich möchte damit nicht sagen, dass Missionar der einzige Weg ist, Gott irgendwie zu dienen, ganz und gar nicht. Aber es ist erstmal so ein Weg, von dem wir denken, das, was wir so typisch als Sicherheit sehen, irgendwie widerspricht es dem. Ich als Vater würde vielleicht auch sagen, mach doch bitte erstmal deine Beamtenausbildung zu Ende. Ja? Mach doch erstmal was Vernünftiges, was die Sicherheit bringt. Ich habe vor kurzem ein Beispiel von Tim Keller dazu gehört. Der hat mal von einem seiner damaligen Professoren erzählt. Der Professor war damals noch in einem College und zu ihm kamen einige Studentinnen, die Christen geworden waren in dieser Zeit am College und die nach Hause gekommen waren und zu ihren Eltern gesagt haben, wir sind Christen geworden, wir möchten Missionare werden. Und die Eltern so, okay, du hast eine religiöse Erfahrung gemacht, mach doch vielleicht erstmal dein Diplom fertig, mach 1 bis 2 Jobs und dann kannst du ja nochmal drüber nachdenken. Mach doch erstmal etwas, was Sicherheit gibt. Und die kamen dann zu diesem Professor und gefragt, was sollen wir unseren Eltern sagen? Und der Professor sagte ihnen, sagt euren Eltern, dass wir auf einem Ball aus Fels durch das Universum rasen. Und selbst wenn dieser Fels nicht oder wenn dieser Ball nicht irgendwann auf ein Hindernis trifft, dann wird sich unter jedem von uns irgendwann mal eine Klappe öffnen und wir werden verschwinden. Und entweder sind dort drunter die haltenden Hände Gottes oder gar nichts. Und wenn ihr glaubt, dass ein Masterabschluss uns bei dieser Reise Sicherheit gibt oder das Geld auf der Bank, dann ist das vielleicht problematisch. Ich sage nicht, ich würde meinen Kindern gegebenenfalls trotzdem sagen, mach vielleicht erst deine Ausbildung fertig. Ja, darum geht es überhaupt nicht. Aber die Frage ist, glauben wir, dass das uns im Leben hält? Dass das uns auf dieser Reise durch dieses Weltall, auf diesem kleinen Felsen, der mit einer unsagbaren Geschwindigkeit durch dieses Weltall rast, wirklich Sicherheit und Halt geben wird? Das Vierte, und das habe ich in meinem Leben öfter gemerkt, verletzt du andere durch dein finanzielles Verhalten? Übervorteilst du andere? Belügst oder betrügst du andere? Führt dein Geiz dazu, dass die Menschen, die du liebst, dadurch verletzt werden? Lügst du, damit ein Geschäft wirtschaftlich besser ausgeht? Wie ist dein Umgang mit der Wahrheit, wenn es um Geld und Besitz geht? Das Fünfte, möchtest du gern großzügiger sein gegenüber denen, die in Not sind? Das Sechste, wir werden diese Fragen auf die Homepage stellen, ärgerst du dich über Menschen, die reicher sind als du? Beneidest du sie? Schaust du auf Menschen herab, die weniger haben? Behandelst du Menschen, die mehr haben als du, ehrenvoller als Menschen, die weniger haben? Und das Siebte, und da werden wir nachher nochmal kurz drüber sprechen, gibst du? Wenn du Christ bist, gibst du so, dass dein Geben ein Opfer in deinem Lebensstil bedeutet, dass es einen Unterschied in deinem Lebensstil ausmacht. Ich weiß nicht, wie du diese Fragen für dich beantwortest. Ich mache uns Mut, dass wir in gewissen Abständen in unserem Leben uns solche oder Fragen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, ab und an stellen. Und jetzt so rein hypothetisch. Nehmen wir mal an, wir stellen fest, dass Geld eine Rolle spielt oder Besitz eine Rolle spielt in unserem Leben, die vielleicht manchmal nicht gut ist. Nehmen wir mal an, ich stelle fest, dass ich eine übertriebene Liebe zum Geld habe. Wie kommen wir dahin, dieses Gift wieder loszuwerden? Wie kommen wir dahin, wirklich großzügig zu werden? Wie kommen wir dahin, uns nicht ständig um Geld zu sorgen? Jesus sagt in diesem Text, wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und er stellt damit im Endeffekt fest, jeder Mensch hat einen Schatz. Jeder Mensch hat einen Schatz in seinem Leben, für den er sagt, für den ist es wert, alles aufzugeben. Und die Bibel spricht in anderen Worten davon, aber sie sagt im Endeffekt, jeder Schatz, für den du lebst, der verzehrt dich. Es ist so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, wie bei den Trägern des Rings, die sich irgendwann sagen, mein Schatz, und die sich danach verzehren oder die von diesem Ring verzehrt werden. Und ich spitze das mal zu, jeder Schatz verlangt es, dass du mehr oder weniger deine Seele, dein Leben ihm verschreibst. Jeder Schatz verlangt es, dass du für ihn stirbst. Es gibt nur einen einzigen Schatz, der für dich gestorben ist, um dich frei zu machen. Was macht uns also frei von dieser Liebe zum Geld? Uns macht frei, und das ganz besonders in dieser Karwoche, auf diesen Jesus zu sehen, der für seinen Schatz gestorben ist. Denn Jesus hatte diesen Schatz. Und er macht das deutlich in den folgenden Versen, die wir gelesen haben von den Vögeln. Da sagt er, seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Und wisst ihr, die Jünger damals haben das noch nicht mit dem Wissen gehört, mit dem wir es heute lesen und hören. Wir lesen und hören diese Verse aus der Bergpredigt mit dem Wissen, dass der Bergprediger auf ein Kreuz zugeht. Und wir gehen direkt auf Ostern zu. Ostern ist die Erinnerung daran, dass Jesus für den größten Schatz, den er hatte, alles auf sich genommen hat. Er ist für uns gestorben, um uns zu befreien. Um uns zu befreien von all den anderen Schätzen, die uns versklaven wollen, die uns gefangen halten. Und ich glaube, in dem Maß, in dem wir verstehen, dass wir der größte Schatz für Jesus sind, wird die Habgier aus unserem Leben verschwinden. Wisst ihr, in Gethsemane, am Abend vor der Kreuzigung, da blickt Jesus, lasst mich mal sagen, er blickt in die Hölle. Und er sieht uns heute und sagt sich, ja, für die lohnt es sich, diesen Weg auf sich zu nehmen. Je mehr wir das realisieren, desto mehr wird die Gier aus unserem Leben verschwinden. Und das wird uns mit der Sicherheit ausstatten, dass Gott sich um uns kümmern wird. Weil du ihm so wertvoll bist, dass er seinen eigenen Sohn für dich hat nicht verschont. Wenn Jesus unser größter Schatz wird, dann werden wir frei von der Habgier und von der übertriebenen Liebe zu Geld und Besitz. Und das erreichen wir dadurch, dass wir das aufsaugen, was Gott für uns getan hat. Im Abendmahl, im Lesen von Gottes Wort, im Gebet bei 24/7, in Gesprächen. dass wir uns das immer wieder neu vor Augen malen. Und dafür ist diese Karwoche so eine tolle Woche, weil wir uns das dort so konzentriert vor Augen führen lassen können. Und ich merke so, dass, wenn ich jetzt so an die Praxis denke, noch so eine Frage in meinem Herzen vorkommt. Wenn ich so sage, Gott, ich habe das jetzt so im Prinzip verstanden, ja, und so mit Geld und Besitz, und das darf mir nicht so wichtig sein, aber wie viel muss ich denn jetzt geben? Also jetzt mal so, sag doch mal. Ich glaube, dass uns auch hier der Blick auf Jesus hilft. Jesus hat sich geopfert. Und ich denke, wenn wir Christen sind, wenn wir sagen, wir möchten die Leute sein, die von diesem Kreuz Jesu unser Denken und Handeln prägen lassen, dann muss diese aufopfernde Haltung vom Kreuz, die Jesus gezeigt hat, nicht nur in unseren Beziehungen vorkommen, sondern in allen Bereichen unseres Lebens, auch finanziell. Und das ist so für mich so die Frage, gibt es ein Opfer in unseren Finanzen? Wenn wir nur so viel Geld weggeben als Christen, ja, als Christen, wenn wir nur so viel Geld in unserem Leben weggeben, dass es keinen Unterschied macht, dann gibt es irgendwie kein Kreuz, kein Opfer in unserem Leben. Für die meisten Menschen, für viele Menschen an vielen, vielen Orten dieser Zeit, an vielen, vielen Orten dieser Welt ist das der Zehnte. Der Zehnte bedeutet für die allermeisten Menschen ein Opfer in ihrem Lebensstil. Für viele sind 10% eine Herausforderung und bedeuten ein Opfer in der Art, wie sie leben. Dann ist da so ein Kreuz im Geben drin. Es gibt aber Menschen, für die sind 5% schon ein Riesenopfer im Lebensstil. Und für manche sind 20-30% noch kein Opfer in ihrem Lebensstil. Die 10% sind eine gute Richtschnur, die über die meisten Kulturphasen und Jahrhunderte, Jahrtausende eine gute Richtschnur ist. Aber das Kreuz ist der Richtwert. Und die Frage ist so, wenn es ums Geben geht, dann ist die Frage, gibt es ein Opfer in meinem finanziellen Lebensstil? Ich möchte uns einladen, dass wir in den kommenden Tag den Blick auf Jesus richten, bei 24/7, und ich lade dich ein, dich dort einzutragen, um diesen Jesus und das, was er für uns getan hat, nochmal neu in den Blick zu nehmen. Komm zum Karfreitagskonzert, feier Ostersonntag mit uns und lass Ostern dein Detox-Fest werden, das dich frei macht. Wir werden gleich noch ein Lied zusammen singen, in dem wir das, was Jesus für uns getan hat, nochmal in den Blick nehmen werden. Aber es wird vorher einige Momente Stille geben, in der ich uns ein paar Gedanken mitgeben möchte. Möchte ich das, was Jesus über Geld und Besitz sagt, in den kommenden Tagen an mich heranlassen? Wenn ja, wann? Und dann lade ich dich ein, dir vielleicht in Gedanken heute oder vielleicht sogar ganz praktisch in deinem Handy einen Termin zu setzen, wann du das an dich ranlassen möchtest. Und wenn nicht, warum nicht? Und die zweite große Frage, wie kann ich mich in dieser Osterwoche mehr davon begeistern lassen, dass ich der Schatz bin, für den Jesus alles aufgegeben hat? Lasst uns einige Momente darüber nachdenken und dann steigen wir zusammen ein, nochmal in einem Lied, dieses große Opfer, das Jesus für seinen größten Schatz gebracht hat, in den Blick zu nehmen. Amen.